Hallo zusammen und willkommen im Love Train, dem Podcast für Transparenz bei Special Sitter.
Hier bestimmt um die Ecke. Kommt er heute oder nicht?
Weiß ich nicht.
Frag doch
mal. Bin ich sein Papa?
Also, kannst du fragen? Juli.
Ja, was denn? Was mit mir?
Ich habe den Friedrich gefragt, ob er den Theo mal fragen kann, ob er heute zu uns kommt. Er meinte, ich bin nicht sein Papa. Und da habe ich so, Juli.
Achso, ich bin der Vater von Theo?
Du bist der Papa, ja.
Ah, okay.
Eindeutig.
Good to know. Ja, weiß ich nicht.
Ja, ihr wisst alle gar nichts.
Sitzt der Theo nicht neben dir, Friedrich?
Ich habe den gefragt. Der meinte, er kann ihn nicht fragen.
So, ich zeige euch jetzt erstmal was. Zeig mal auf.
Da.
Viel zu klein.
Endlich, Theo. Oh, seit Stunden reden alle nur darüber, ob du endlich kommst.
Der Friedrich hat sich geweigert. Nur so zur Info.
Boah, sonst hätte ich mich jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten müssen. Zum Glück bist du jetzt noch gekommen. Ich möchte euch erstmal.
Ja, warte. Erstmal groß machen.
Ich will euch ein kleines Upgrade zeigen, das ich entdeckt habe, das natürlich alle schon wissen und kennen, wie man diese Dokumente noch neu benutzen kann, nämlich mit Tabs, so wie bei einer Excel-Tabelle. Und hab jetzt einmal, damit wir nicht immer bis ins Unendliche scrollen müssen und vor allem für mich, damit ich nicht hier unten immer überlegen muss, ist das jetzt ein Thema, was wir noch besprechen? Oder ist das schon Archiv? Habe ich die Sachen einfach mal ein bisschen in Tabs unterteilt. Es gibt einmal unser Selbstverständnis, falls wir das irgendwann nochmal irgendwo hinkopieren müssen. Dann gibt's das Archiv, wo Lukas und Theo ja immer alles hinkopieren können, weil sie das unbedingt möchten. Und da gibt's die aktuelle Themenliste, die wir so haben, mit dem kleinen Reminder, wie wir hier miteinander quatschen wollen. Das wollte ich euch am Anfang einmal kurz zeigen.
Das sind aber nur die Themen für Part 1.
Wir könnten einfach noch einen Tab machen. Das ist eine sehr gute Idee. Machen wir ganz viele Tabs. Themenlist Part 2. Themenliste Part 2. Was ist das? Na, da kannst du das gleich mal sagen. Kontext.
Weißt du eigentlich, deswegen nicht, nehmen wir auf?
Ja, deswegen sollst du kurz erklären, was ist.
Weil bei mir steht
Part 2.
Nicht, ach, da steht es. Sonst habe ich immer so einen Punkt. Das ist auch, naja, egal. Das sind Themen, die, boah, weiß ich nicht, erstmal in einer kleinen Runde besprochen werden sollen, inwiefern das die Wichtigkeit hat. Und teilweise sind da kritische Themen, wo wir über bestimmte Standorte, Teams oder Personen sprechen, weil das sonst ja niemand tut.
Ja, und um diese Menschen zu schützen, ist das natürlich nicht öffentlich.
Genau. Also wird nicht gelästert, sondern kritisch hinterfragt alles. Vor allem wir.
Dann lohnt es sich an dieser Stelle nochmal zuzusichern, dass es bei allen Themen einen Punkt gibt in seiner Entwicklung, an dem es endlich möglich ist, ihn zu kommunizieren. Nämlich zum Beispiel, wenn man nicht mehr die Persönlichkeitsrechte von jemandem verletzt und ein Ergebnis da ist. Oder ein Thema kann auch einfach nie kommuniziert werden, indem es sich die ganze Zeit um etwas sehr Persönliches gehandelt hat, bis einschließlich das Ergebnis ist. Und dann kann es auch sein, dass wir das nie kommunizieren dürfen und können. Aber wir machen es, sobald wir können und es sinnvoll für die große Gruppe ist. So. Herzlich willkommen, Martina.
Ich wollte noch anmerken, dass es mich sehr gefreut hat zu sehen, wie sehr du dich über die Liste freust, Friedrich.
Mhm.
Ja, fand ich sehr schön für den Start.
Ja. Martina besucht uns heute. In welchem? Willst du einfach Hallo sagen? Willst du mal ein bisschen zuhören? Oder möchtest du auch was besprechen? Oder weißt du noch nicht?
Erstens sage ich mal Hallo. Und ich bin eigentlich da, weil ich in den Love Train am Freitag vor meinem Urlaub ein Schreiben verfasst habe, das mir am Herzen lag oder liegt. Und wo ich aber, da ich jetzt 6 Wochen raus bin, das nicht für uns alle für 6 Wochen mittragen möchte, sondern einfach, also das ist mir wichtig, einfach da zu sein und vielleicht darüber, wir untereinander zu sprechen, aber das würde ich gerne nicht im öffentlichen Teil machen.
Cool. Alles klar, herzlich willkommen. Wer von euch hat eine sehr persönliche Einstiegsfrage parat? Darf auch eine kurze sein.
Ich?
Dann los.
Was gibt's zu Weihnachten, Heiligabend zum Essen?
Das ist mir viel zu privat, Martina.
Das besprechen wir im zweiten Teil.
Mhm. Also ich kann starten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Familie, mein Partner hat sich darauf geeinigt, ein Braten zu machen, meine ich. Und für mich gibt es das aber nicht, weil ich jetzt seit längerem ich bezeichne mich als gar nichts, aber ich versuche so wenig wie möglich tierische Produkte zu essen und deswegen gibt's für mich wahrscheinlich Klöße und Krautsalat und Gurkensalat.
Es gibt auch keine veganen Braten.
Also, oh mein Gott.
Das gleiche gedacht wäre.
Ja, voll.
Ich brauche keinen Ersatz tatsächlich. Also ich finde es spannend, diese Reise, die ich eingetreten bin, weil wir haben mit Ersatzprodukten viel rumgespielt. Da habe ich auch einen Partner, der gut kochen kann, Gott sei Dank. Aber irgendwie stelle ich für mich fest, du brauchst nicht. Also mal ab und zu, ja klar, aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinen Klößen oder Spätzle oder whatever sehr zufrieden.
Man kann ja so auch so Blumenkohl-Patties machen.
Ja, man kann alles. Man kann wirklich. Es gibt so viel. Ich habe auch
Gott
sei Dank.
Kannst du jetzt bitte einen Fleischersatz essen, Nata?
Ah?
Kannst du jetzt bitte einen Fleischersatz essen? Das nervt mich total, dass du das nicht brauchst.
Warum
das
nervt
so
das
einfach?
Mich?
Mach das jetzt.
Warum nicht? Ich kann es dir sagen. Ich esse es auch. Ich esse es auch, aber
brauchst du
nicht. Ich komme auch ohne klar.
Gut.
Ja, aber jetzt gebe ich mal an Friedrich einfach weiter.
Ja, danke. In meiner Kindheit haben wir immer Kartoffelsalat mit Würstchen gemacht. Ich glaube, das ist ein Ostding ein bisschen.
Nee, mein Papa will das auch immer.
Ach so? Okay, mir wurde es immer so
Ostding verkauft. Voll fein mit.
Stimmt, meine Frau hat in der Kindheit immer Fisch zu Heiligabend gegessen. Wir wollten Burger etablieren, stellt sich raus, für Kinder sind Burger voll kompliziert, also voll nervig zu essen. Und deswegen werden wir dieses Jahr an neue Tradition, Pizza.
So. Ja, aber selber gemacht?
Ja, ja. Schön Tiefkühlpizza. Ganz romantisch.
Ja, wenig Arbeit.
Ich gehe weiter an Martina.
Also, ich koche gar nichts. Ich werde eingeladen und mein Sohn kocht Hirsch mit Knödel und Blaukraut. Natürlich von in der Nähe vom Wald. Bei uns liegt ja ein heimisch geschossener Hirsch, die sowieso bei uns zu viel im Wald sind, die raus müssen.
Und Martina gibt weiter an.
An Gio.
Ja, bei uns gibt's Kartoffelpuffer. Das ist die Basis, also selbstgemachte Kartoffelpuffer und dann halt wie so ein Buffet. Alles, was man so möchte, macht man dann eben rauf für vegan, vegetarisch und fleischessende. Ja, das wird dabei. Genau. Dann gebe ich weiter an Lisanne. Was geht in Brasil?
Ja, ganz klassisch ist Churrasco, also so grillen, aber richtig fleischlastig. Und das ist ja auch nicht so meins. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann Tacos machen. Eigentlich ein bisschen mehr mexikanisch, aber kommt ja auch ganz gut an. Juli.
Ich bin heute einfach urlaubsreif. Ich bin dann zu Weihnachten, wollte ich sagen, in Südtirol und mit der Familie von meinem Partner. Und wir werden ein Buffet machen. Das heißt, jeder bringt ein bisschen was mit und steuert ein bisschen was bei. Und ich mache so Tofu mit gepufften Amaranth und Sonnenblumenkernummantelung. Und dann mache ich Blaukraut noch selber und dann wird es noch Klöße geben. Genau, und die anderen machen noch irgendwelche anderen Sachen. Unter anderem, glaube ich, so Hackfleischbällchen oder so. Genau, aber so kann jeder so ein bisschen snacken, worauf er Lust hat. Und ich gebe weiter an Lukas.
Ja, moin moin, ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Ja, bei uns gibt es, wir haben irgendwann mal als das eine gut funktionierende Weihnachtsessen für alle herausgefunden, auch Klöße mit Rotkohl und dann so einer richtig reichhaltigen, dicken Pilzsoße dazu. Das ist irgendwie recht fettlich und holt alle Fleisch essen und nicht Fleisch essen dann auch ab. So, das machen wir dieses Jahr auch wieder bei der Feier mütterlicherseits. Bei meinem Vater gibt es wahrscheinlich den Braten. Sowas Klassischeres. So, ich glaube, wir sind durch, Natter. Schwer, oder?
Ja, Schwer. Bei uns gibt's
ganz viele Ersatzprodukte.
Nee, leider gar nicht. In meiner Familie wird sehr viel Fleisch gegessen, das ist mir noch sehr wichtig. Und wir machen Raclette und ich finde Raclette richtig scheiße. Ich bin damit irgendwie der einzige Mensch auf der ganzen Welt, merke ich immer wieder. Aber ich finde
kein Gericht.
Ja.
Also die Mama von
Sphere ist auch immer der
Einzige. Auch nicht geil.
Also. Sagen wir Mama von Sphere, können wir mal bitte ein bisschen was anpassen?
Ah, die hört halt wirklich. Aber ich mache heute Abend bei mir zu Hause einfach ein Weihnachtsessen mit FreundInnen und das ist komplett vegan. Deswegen mache ich mein eigenes Ding.
Also kann man
nicht zu... An Weihnachten nehme ich mir einfach eine Kokosmilchsuppe mit und dann esse ich die.
Ich dachte, eine Kokosnuss. Und Löffel dann auch.
Mit Strohhalm sitze ich dann da.
Ja.
Gut, wir sind durch und starten rein in die Themenliste.
Ja.
Mit dem ersten Thema, oder?
Das wäre doch gut.
Es gibt keine Flammen.
Ich glaube, das Thema, das jetzt schon am längsten dasteht, wir haben da so ein bisschen die Reihenfolge durcheinander. Es gibt zwei, die müssen wir im Moment immer verschieben. Die benutzen wir sozusagen als Erinnerung, sobald wir uns denen wieder widmen können. Und dann gibt es den Vorschlag von Theo, wollen wir die persönliche Auszeit, die die Menschen so nehmen können heute, nach Bedarf, beschränken oder mit Richtlinien belegen oder wie auch immer. Erstmal kannst du ja vielleicht sagen, was die Leute denn heute dürfen. Wie ist es heute und wie ist der Vorschlag?
Genau, kommt aus einem ganz aktuellen Beispiel. Mich hat eine Kollegin angesprochen, die das Bedürfnis nach einer persönlichen Auszeit hat, allerdings nicht aus direkt persönlichen Gründen, sondern familiären Gründen geschuldet, weil sie dort die Pflege eines Elternteils eingebunden ist für 4 Wochen. Und sie war sich eben sehr unsicher, was mache ich jetzt? Melde ich mich krank? Nehme ich meinen Jahresurlaub? Wie ist das mit einer Auszeit? Hat dann wirklich nichts dazu gefunden. Und das ist eigentlich der Aufhänger für Richtlinien. Aktuell gibt es nämlich in dem Sinne keine Orientierung, sondern aktuell ist es so, wenn du als Mensch bei uns in irgendeiner Form eine Herausforderung hast, die persönlicher Natur ist oder was auch immer, hast du die Möglichkeit, in Absprache mit deinem Team zu sagen, ich bin für einen Zeitraum X. Das sind aktuell erfahrungsgemäß so 4 bis 6 Wochen, denke ich, für die Fälle, die es schon gab. Ich selbst habe das auch schon mal wahrgenommen, wo die Leute dann raus sind. Aber ohne, dass sie ihren Urlaub nehmen müssen, ohne, dass sie sich krank schreiben lassen müssen, sondern sie werden ganz normal weiter bezahlt und sind dann aber für die Zeit eben aufgrund, was auch immer, für ein Personal. Und das ist nicht, dann müssen sie arbeiten. Und aktuell fühlt es sich, so war das Gefühl der Kollegin, die auf mich zukam, eben so an, dass man, sie ist sehr unsicher damit, wie sie damit umgeht und sie kann sich vorstellen, dass es vielen so geht, dass es stark davon abhängig ist, melde ich mich bei einer Person und mit wem rede ich eigentlich darüber und hole mir dann den Input. Und da war so ein bisschen der Wunsch danach, dass man das als, weil das ja öfter wahrgenommen wird schon in der Vergangenheit, als auch jetzt, als auch in der Zukunft wahrgenommen werden wird, dass wir da so mal so ein Richtlinien oder Orientierung vielleicht eher als besseres Wort. Wann ist das eigentlich ein valides Vorgehen für mich? Was sind Gründe dafür? Wie verhalte ich mich? Wie gehe ich vor? Mit wem spreche ich dazu? Dass man sowas nachlesen kann, um dann Selbstbewusstsein für zu entwickeln. Und dass man eben auch als Organisation, vielleicht kann man ja Unterschiede machen inhaltlich zwischen verschiedenen Begründungen, warum eine Person eine Auszeit braucht, macht vielleicht auch eine Grenze nach oben. Die ist bisher, glaube ich, nicht richtig formuliert. Erfahrungsgemäß, wie gesagt, 4 bis 6 Wochen so. Aber wenn es dann mehr wird und wenn der Grund vielleicht tatsächlich auch ein gesundheitlicher ist, ein Aspekt, macht es ja vielleicht manchmal sogar Sinn, als Arbeitgeberin zu sagen, jetzt musst du dich krank melden, gar nicht in dem Sinne, weil du uns dann weniger kostest nach 6 Wochen, sondern damit du zum Arzt gehst, damit du dir Hilfe holst, zum Beispiel. Genau. Das ist der Antrag, dass man das in irgendeiner Weise formalisiert als Orientierung für alle Personen, die zukünftig das Bedürfnis danach haben. Wie findet ihr das?
Ich habe eine Meinung, damit es auch eine Diskussion wird, weil erstmal klingt alles total logisch und dann fällt mir eben immer wieder im Alltag auf, sobald man Dinge eben formalisiert, ist es für Menschen manchmal schwer, dran zu denken, dass es auch immer noch Sondersituationen gibt, in denen das auch okay ist, da von dieser Richtlinie abzuweichen. Würden wir jetzt also zum Beispiel sagen, also eine Liste machen mit Beispielen, in denen man in so einer Situation ist, oder würden wir einen Limit, also eine Richtlinie von 4 Wochen oder irgendwas, oder einen Richtwert oder eine Orientierung. Selbst wenn man schreibt, zum Beispiel 4 Wochen, habe ich schon erlebt, dass Leute dann sagen und denken, ich habe gelesen, man darf nicht mehr als 4 Wochen. Und deswegen finde ich, ist es nicht eindeutig, dass man alles aufschreiben und formalisieren sollte.
Wie wäre es, wenn wir nicht eine feste Grenze setzen oder sozusagen sagen, das ist jetzt der Normalfall, sondern dass wir grundsätzlich sagen, bei Auszeit nach 4 Wochen gibt es ein Gespräch, in dem nochmal validiert wird, braucht die Person mehr, muss es in krank gehen oder kommt die Person einfach zurück. Dass man über diesen Weg das macht, weil da gibt es keine feste Grenze, an die man sich vielleicht nur erinnert, sondern es ist grundsätzlich ein festes Gespräch, damit auch das Unternehmen, das Team oder wir alle grundsätzlich wissen, was mit der Person ist. Okay.
Jo. Ich finde, das klingt total richtig und wichtig und logisch. Als wäre es was, was bei uns eigentlich schon lange so gelebt wird und noch keinen Wiki-Artikel hat. Könnte man also daraufhin erstellen. Und ich finde, dass das, was ich sage, ist richtig. Und darum sollte in die Richtlinie oder in die Orientierung gleich mit rein, wie immer, kann auch in persönlichen, individuellen Situationen davon abgewichen werden, von diesen Orientierungen.
Vielleicht, also macht das nicht Sinn, das Thema auch im deutschen Team einfach als Umfrage anzusprechen, weil ich meine, letztendlich betrifft es auch die Standorte und vielleicht sind einige froh, wenn sie sagen können, hey, es gibt hier aber die Richtlinie und also vielleicht kann das auch ein bisschen Konfliktpotenzial reduzieren, vielleicht auch erhöhen, keine Ahnung, aber ich meine, hauptsächlich sind, glaube ich, Standorte betroffen und dann wäre es doch schön, wenn die entscheiden können, wünschen wir uns klare Richtlinien oder eher nicht und das soll so offen bleiben wie jetzt oder nur bestimmte Richtlinien. Ja, Theo.
Es würde eh darum gehen, dass es ist halt immer ein sehr individueller Grund. Das heißt, jeder Einzelfall wird auch sehr individuell dann betrachtet und bekommt seine individuelle Lösung. Was ich mir noch vorstellen kann, was helfen kann als Person, die unsicher ist und in einer persönlichen Lebenssituation, die das vielleicht erfordert, dass da so ein paar Beispiele einfach stehen. Was sind denn eigentlich auch valide Gründe? Also zum Beispiel jetzt bei der Person, mit der ich gesprochen habe, da geht es um einen Pflegefall in der Familie. Ne? Da geht es darum, dass sie ist die Einzige, die sich darum kümmern kann. Es geht um einen Elternteil, der gepflegt werden muss, bis ins Altersheim geht. Und das ist so umfassend, dass sie dort einfach voll eingebunden ist und nicht arbeiten kann. Und ist das eine persönliche Auszeit? Weil es hat ja eigentlich nicht direkt was mit ihr zu tun. Und da so ein bisschen auch also Mut zuzusprechen, was alles in Frage kommt, also wann alles es möglich ist, dass eine Belastung von außen dich betrifft und dass du das wahrnehmen kannst und das Gespräch suchen kannst. Also es soll auch ein bisschen eine Motivation sein und auf der anderen Seite vor allem auch herausstellen, dass wenn es um vielleicht psychische Themen geht oder gesundheitliche Themen, die ja genauso psychisch sein können, dass die in diesem Kontext nicht nur als, ja, da machst du mal 6 Wochen Auszeit und dann ist besser, sondern dass man Leute dazu dann auch motiviert, du hast jetzt eine Auszeit, du kannst dir erstmal ein bisschen Zeit nehmen, aber dann eben auch vielleicht sagt, wiederkehrend, wenn es gesundheitliche Gründe sind, dass eine Person dann auch ernsthaft zum Arzt geht, sich krankschreiben lässt und sich Unterstützung holt, dass man dabei auch unterstützt, aber dass die vorrangige Sorge der Person nicht sein muss, was schulde ich jetzt dem Unternehmen, was koste ich dem Unternehmen, sondern dass der Fokus erstmal auf der persönlichen Situation liegt und das zu lösen. Und dazu soll, das ist mein Gedanke, dieser Orientierung, dieses Leitfadens, das soll ein bisschen der Spirit sein, der daran aufkommt. Na, dass Leute dazu motiviert werden, Mut fassen und sich die Unterstützung holen, die sie brauchen. Mit ein paar vielleicht Beispielen, was alles damit einfallen kann.
Dann habe ich nur noch mal eine Rückfrage. Ich glaube, Lisanne war das gerade, ne? Dass ein D-Team dazu nochmal abgestimmt wird. Was konkret stellen wir dann zur Abstimmung? Weil es diese Auszeit gibt, muss ja, glaube ich, nicht beschlossen werden.
Ich würde also erstmal allgemein fragen, ob der Wunsch besteht, dass man klare Regeln für diese Auszeit einführt, sozusagen. Weil ich weiß nicht genau, wie das Bild ist. Ich könnte mir vorstellen, einige sind froh, wenn sie sagen, ja, es gibt klare Richtlinien. Vielleicht sagen die auch so, nee, wir wollen das alle im Standort selber entscheiden, aber vielleicht einfach erstmal das Stimmungsbild. Vielleicht sagen 80% so, nee, voll fein, wenn das einfach flexibel im Standort abgesprochen wird, aber vielleicht sagen auch 80% so, ey, Richtlinien wäre einfach richtig, richtig cool. Und ich finde, dann sollte man das halt berücksichtigen, egal wie jetzt die Meinung hier im Love Train ist. Wenn die Mehrheit sich klare Richtlinien wünscht, dann finde ich, sollte man das machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist. Aber das wäre mein Vorschlag, erstmal zu fragen. Ja, und dann kann man ja überlegen, die Zeit kann man begrenzen, Gründe, weiß ich nicht, ist es wahrscheinlich jetzt sehr flexibel, wie oft darf man das machen? Darf man dann auch noch, okay, sein Urlaub hat man wahrscheinlich trotzdem noch, darf man das kombinieren mit Urlaub? Bla, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, aber gibt ja Sachen, weil ich weiß es nicht, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe einen Familienangehörigen, den muss ich pflegen, einen Standort, ich schätze mal, wenn die gutes Verhältnis haben, dann sagt die Person schon, ja, ich springe ein, aber es ist dann halt auf dem Rücken von der Person, die dann einspringt. Und ich finde, die muss man halt auch ein bisschen schützen. Und deswegen, tja, wären vielleicht Regeln, dass man zumindest sagt, man hat so einen Anhaltspunkt, sagt so, hey, jetzt 4, 6 Wochen sind rum, das ist eigentlich die Zeit, dann hat auch die Person, auf der die Last dann ist, einen Grund zu sagen, hey, lass doch jetzt nochmal zusammen besprechen, wie geht's weiter, weil wir sind jetzt außerhalb der Richtlinien oder so. Und dann hat man wenigstens wieder einen Aufhängerpunkt, dass es nicht so schleichend weiterläuft. Also das sind jetzt so meine Gedanken dazu. Ja.
Genau, und also es soll gar nicht, also aus meiner Perspektive gar nicht jetzt so ein, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt oder so werden, sondern einfach eher ein Rahmen der Handlungsmöglichkeit. Und was das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, wo man eine gewisse Härte vielleicht zeigen kann, ist in dem, mit wem ich muss mit jemandem darüber sprechen. Und ich muss vielleicht mit jemandem aus dem Love Train darüber sprechen, weil diese Person das dann in den zweiten Teil hier tragen kann. Und wir dann als Organisation eben genau das, was du gerade beschrieben hast, Lisanne, im Blick haben können. Wir haben gehört, oder ich habe mit einer Person gesprochen, die wird dort wegbrechen. Das ist mit dem Team schon geklärt. 4 Wochen ist erstmal angesetzt aus den persönlichen Gründen. Es kann aber noch viel länger vielleicht dauern. Wir wissen es heute noch nicht. Wir müssen als Organisation auf diese Person, auf diesen Standort achten. Und vielleicht können wir jetzt schon etwas tun, um eine Entlastung zu bekommen, damit das eben nicht nur innerhalb des Standortes und von einer Einzelperson getragen werden muss, sondern dass einfach klar ist, die ganze Organisation ist dann auch da, um zu unterstützen für diese Einzelperson. Das muss ich nicht als Standort alleine tragen, die Entlastung für die Einzelperson. Und das soll, also mein Wunsch ist, dass das so ein bisschen emanzipiert quasi, ne? Dass Menschen sich diese Hilfe holen können und darüber offen kommunizieren können, dass wir zugewandt einander Lösungen finden können, aber auch niemand hinten runterfällt, der das dann ausbaden muss oder auf dessen Rücken das vermeintlich ausgetragen wird, dass dieses Gefühl eben auch nicht aufkommt, sondern wir da auf alle achten, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind.
Ja. Ich glaube, inhaltlich möchte ich jetzt kurz nochmal zurück einen Schritt und sagen oder vorschlagen, dass wir einen Artikel E machen. Es gibt ja die Fragen, die die Leute haben. Wie streng oder locker nachher die Inhalte genau sind. Das kann ja zum Beispiel dann Inhalt der Abstimmung sein. Die sagen leichtes Nicken, aber ein Daumen.
Also du hast noch ja, ich kann auch noch feiern, wenn du willst.
Das kann man ja auf jeden Fall machen. Schon mal vermerken, dass es einen Artikel braucht. So. Und dann mal gucken, ob beim Schreiben Fragen aufkommen, die im Deutschlandteam geklärt werden müssen. Oder wenn wir das nach unserem typischen Konzept machen, der abgenickt werden muss einfach. Für alle so okay. Lukas.
Jo, nur um nochmal auch diese Seite zu beleuchten, werden diese Auszeiten gerade mit einem Durchschnittswert oder pauschal mit einer Jahresplanung übernommen? Vor allem an Theo.
Ja, ist in dem Moment losgedüst.
Ich heb mir die auf.
Ja. Gut.
Ja, cool.
Gut, ich übernehme die Aufgabe, diesen Artikel an Vio zu melden. Und unsere liebe Vio wird die Wiki verwaltet. Ich wollte jetzt irgendein mystisches Wort sagen, wie die Torwächterin oder so.
Hütet.
Ja.
Die hütet.
Hütet ist auch gut. Wird dann überlegen, welche Personen sie da am besten mit einbezieht, um den Artikel zu schreiben. Martina, dazu?
Also für mich jetzt nur zum Thema Theo, hat jetzt mit dem grundsätzlich nichts zu tun, aber sobald eine Person wirklich Pflege benötigt und sollte ein Pflegegrad da sein, haben Personen 10 Tage kurzfristige Auszeit bezahlt von der Pflegekasse. Also das heißt, wenn die pflegende Angehörige wäre, kriegt sie sowieso, muss nur das melden bei der Pflegekasse, könnte sie 10 Tage wenigstens bezahlte Auszeit oder nicht Auszeit, sondern von der Arbeit Auszeit nehmen. Nur eine kleine Info.
Genau, das hat die Person auch auf dem Schirm tatsächlich und wird das auch wahrnehmen, aber es wird halt länger als 10 Tage gehen und deswegen war so die Frage für sie, mache ich 20 Stunden, gehe ich runter, bin ich dann nachmittags verfügbar oder darf ich vielleicht mich ganz darauf konzentrieren? Das ist ja dann ein bisschen die bessere Lösung. Und auf dich, Lukas, ich habe dich deine Frage nicht gehört. Ich war auf dem Pott, aber ich wollte euch dann nicht teilhaben lassen an meinen Machenschaften, aber gehört habe ich dich euch trotzdem. Die Frage, ist das in der Jahresplanung drin? Nein. In dem Sinne entstehen ja keine Mehrkosten. Die Personen sind ja da. Was natürlich was passieren könnte, wäre, dass aufgrund des Wegbrechens der Kapazitäten am Standort ein potenzielles Wachstum beispielsweise nicht in der Form aufrechterhalten werden kann oder stattfinden kann. Das zu antizipieren oder zu verformeln, ja, ist gerade, weiß ich nicht genau. Oder hast du noch an mehr Sachen gedacht vielleicht als das?
Nee, genau. Also ich habe es mir auch nicht so vorgestellt, ne, dass dann jetzt genau für die Zeit, die dann, oder dass es diese Ausfallzeit äquivalent da irgendwo oben drauf kommt, ist ja Quatsch, ne? Das ist ja nicht, ist ja in dem Sinne nicht so. Aber natürlich sind das ja Kapazitäten, die man frei haben muss oder mitdenken muss. Also wenn man Auszeiten von Personen mitdenkt, dann braucht man eben auch Leute, die vertreten für sowas, eine zweite Stelle. Oder eine dritte irgendwann, genau. Aber
es wären dann Sachen, die wir unterjährig anpassen. Wir machen das jetzt nämlich zum Beispiel möglicherweise für Norderstedt Kiel. Kiel als Standort, also mal so als Input, wie wir damit verfahren und es jetzt gerade passt. Kiel ist ja als Team in Vertretung des bröckelnden, in Konflikt befindenden Norderstedter Teams am Start, am Standort. Und das ist aber schon eine geraume Zeit. Und sie werden wahrscheinlich auch im Folgejahr, sofern das Team noch nicht vollständig ist oder zurückkehren wird, werden sie dort weiter vertreten. Und dann hat das aber mittlerweile, und das haben wir auch mit dem besprochen, einen Zeitraum erreicht, in dem das Folgen für den eigenen Standort hat, für die Entwicklung am eigenen Standort. Und das ist dann was wir jetzt, das ist nicht schlimm in dem Sinne, aber da müssen wir als Organisation quasi drauf committen auch und müssen das entsprechend in die Pläne einfügen. Das heißt, Kiel schrauben wir runter in der Erwartung, weil wir diese Erwartung gar nicht mehr haben können, weil sie Kapazität in Norderstedt einbinden. Oder wir müssten sagen, ihr geht voll auf Kiel, falls auch Norderstedt, ihr habt auch zu vertreten quasi. Und dann müssten wir eben überlegen, was könnte das für Folgen haben. Brechen uns dann vielleicht 2, 3, 4, 5, 6 Pferde weg, weil die nicht gut versorgt werden können und die Leute sich andere Träger suchen, weil sie unzufrieden sind. Dann müssten wir das dort zum Beispiel mit einkalkulieren, dass dort vielleicht das Volumen etwas sinkt. Ne? Das sind die Sachen. Und das machen, also das haben wir auch im Schirm, aber das machen wir erst ab einer gewissen Langfristigkeit, dass vertreten wird. Wenn das so 4 Wochen sind, denken wir, dass das ein Zeitraum ist, der überbrückt werden kann, ohne dass das massive Folgen für einen Standort hätte. Aber alles über 4 Wochen und vielleicht länger darüber hinaus versuchen wir schon in Diskussion zu bringen und dann entsprechend auch die Pläne zu verändern und die Erwartungshaltung potenziell, weil Kapazitäten dann weggehen, genau. Also das denken wir auf jeden Fall mit. Deswegen für mich umso wichtiger eben der Punkt, dass das mit einem Love-Train-Mitglied besprochen wird, damit es eben hier gehört wird, damit diese Dinge alle mitgedacht werden können. Ja.
So, Frage eingereicht von dir, Theo. Frage soweit auf einem guten Weg. Und hat er noch eine Ergänzung vorher?
Nö, das...
Neues Thema?
Einfach passiert. Ich wollte nicht...
Achso. Wolltest dich nicht melden. Das ist halt, was passiert manchmal mit mir? Theo, können wir abhaken? Bis es wieder aufpoppt? Daumen hoch. Sehr gut. Gebe ich das mal so weiter. Weiter. So, ich würde es jetzt löschen. Wenn ihr es im Archiv haben wollt, bitteschön. Ja, ich habe ein aktuelles Thema mitgebracht. Ich sage 3 Sätze zu dem, wer wir sind und wie wir arbeiten. Und dann kann ich in dem Kontext viel besser erklären, was ich jetzt vorhätte. Es ist so, dass wir, ein Teil unserer Vision ist, nicht Nein zu sagen. So hat's begonnen. Dann wurde die Vision relativ zügig zu, wir wollen eigentlich, dass für alle Familien eine ausreichende oder sogar sehr gute Versorgung und Unterstützung existiert. Und diese Vision kann man ja nur so richtig verfolgen, indem man eben versucht, alles zu versorgen, was da so reinkommt und an Anfragen. Und das geht finanziell nicht. Oh, kann man ganz einfach so sagen. Diese Vision kann man nicht vollem Maße verfolgen aus finanziellen Hindernissen. Die letzten Jahre haben wir uns dann immer Kohle besorgt durch Investitionen. Menschen, die entweder gesagt haben, wir wollen euch unterstützen oder Geld verdienen mit euch natürlich, indem wir euch einen Kredit zur Verfügung stellen, wie Banken zum Beispiel. Aber auch durch Investitionen von Menschen, die gesagt haben, wir kaufen ein paar Firmenanteile, ein paar Prozent. Insgesamt sind ungefähr 20% der Firmenanteile in fremder Hand, könnte man sagen, falls das noch interessant ist. Und jetzt könnten wir, das haben wir ja besprochen in den letzten Wochen viel, könnten wieder einen Riesenhaufen Geld besorgen oder wir müssen nächstes Jahr was anders machen. Wir müssen Nein sagen am Telefon. Und ich finde das natürlich in höchstem Maße störend für die Vision, möchte aber nicht darüber so direkt sprechen. Also mir geht es jetzt nicht um mein Befinden dazu, sondern ich möchte gern, dass die Welt zumindest, also unsere kleine Branche, unsere Bubble, Menschen, die mit uns in Kontakt treten, das versteht und weiß. Ich möchte gerne ein Statement schreiben. Ein Statement, das einerseits die Situation natürlich ausgiebig beschreibt, aber ruhig auch ziemlich harte Kritik, zum Beispiel an der Zahlungsmoral und den Überprüfungsgewohnheiten von Hilfeleistungen übt. Und möglicherweise ziemlich harte Kritik an vielen anderen Dingen, die wir so in ganz Deutschland erleben, die dafür sorgen, dass wir einfach nicht genug Geld haben, obwohl die Leute da sind, die die Hilfe machen wollen und die Familien da sind, die die Hilfe brauchen und das Geld eigentlich da ist, weil es den Familien ja zusteht, damit diese Hilfen versorgt werden können, muss man ganz klar sagen, nur aus Prozessgründen, also weil da Dinge nicht hinhauen, können diese Familien diese Unterstützung nicht bekommen. Und das möchte ich scharf kritisieren mit einem klaren Statement auf unserer Website, das dann auch erklärt, also auf unsere Website gehen ja Menschen, die Unterstützung brauchen oder sich bewerben wollen bei uns. Weil auch Bewerbenden müssen wir in Zukunft, zumindest nächstes Jahr, sehr oft sagen, wird nichts. Und das klingt für mich wie ein absoluter Witz. Also ich weiß nicht, ob ihr Per Anhalter durch die Galaxis so ein bisschen im Kopf habt. Aber da gibt es so einen Moment, wo so eine Alienrasse sagt, also die Menschheit sieht, wie dumm wir sind und dann sagt, nee, wir bauen hier eine Autobahn, die Erde kann weg. Und das ist für mich wieder so ein Moment. Es ist alles da, das Geld ist da, die Leute sind da, die Familien brauchen die Leute. Aber es wird nicht stattfinden aus irgendwelchen völlig bescheuerten Papiergründen und Prozessgründen. Und das möchte ich, ja, öffentlich scharf kritisieren. Auf unserer Website, auf der Startseite, damit auch sofort Sitter wissen, ah ja, okay, ich habe verstanden, ich kann nachvollziehen, warum ist das jetzt bei Special Sitter so? Dass ich jetzt hier keinen Job mehr kriege oder mich gar nicht bewerben brauche oder es sehr lange dauern kann oder whatever, ne? Und ist ja auch bei allem so ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich würden wir in dem Statement klar sagen, dass wir jetzt keinen kompletten Stopp haben, sondern langsam, also bitte all diese Individualitäten, wir haben das Statement noch nicht geschrieben. Das brauchen wir jetzt hier nicht besprechen, diese Individualitäten, was ich dabei beachten muss, so. Sondern ich möchte, glaube ich, wissen von euch, wie seht ihr das? So eine scharfe Kritik auf unserer Seite zu machen. Und das sind einiges an BesucherInnen, die da kommen. Ja. Und gibt es Dinge, die ich dabei nicht vergessen darf? Und natürlich wird das alles dem Deutschland-Team nochmal zeigt und so wird es prozesstechnisch brauchen wir das nicht. So.
Ja, ich finde den Gedanken sehr gut. Und ich denke, dass wir sind ja unternehmensweit, handhaben wir das ja sehr unterschiedlich. Es gibt Standorte, die wachsen weiter und da kommt nur die finanzielle Kontrolle mehr mit rein. Es gibt aber auch Standorte, die einen Wachstumsstopp haben. Also zum Beispiel Bremen oder Dresden auch zum Teil, zum Großteil. Und vielleicht einfach für dich macht es. Und ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass diese Standorte sowieso auch eine Informationsnachricht an ihre Familien und Mitarbeiter oder so senden oder an Ämter und Co. Also könnte sein, könnte ich mir vorstellen. Gerade was Ähnliches, was du machst oder zumindest die Mitteilung, was jetzt zu erwarten ist oder nicht zu erwarten ist. Und vielleicht macht es Sinn, sich vor allem mit diesen Standorten aus deiner Perspektive nochmal ins Benehmen zu setzen, um sicherzustellen, dass du auch alles mitdenkst in dem Statement, was das für die Standorte vielleicht auch heißt oder was die formulieren. Könnte ich mir vorstellen. Könnten die vielleicht Ich könnte, also von meiner Seite zum Beispiel, könnte ich vielleicht was zu den Gründen beisteuern, das eben nicht zu sehr pauschalisieren oder so, ne, sondern ein bisschen genau gut rauszuarbeiten, was prozessuale Dinge sind. Aber was so Erwartungshaltungen formulieren an Familien und Mitarbeitende, kann ich mir vorstellen, dass da die Standorte, die sehr davon betroffen sind, von dem Stopp, dass die da sehr viel mehr aus der Praxis beizutragen haben noch.
Jo. Ich kann mich mit dem Gedanken noch nicht so anfreunden, muss ich sagen. So wie es jetzt formuliert ist, scharfe Kritik an Punkt zu äußern, fällt mir schwer. Ich glaube, das Thema Familien nicht versorgen zu können, ist sowieso es ist so praktisch, wie es auch gleichzeitig abstrakt ist. Also wir haben ja eh nicht die Möglichkeit, auf einmal ganz Deutschland zu versorgen. Und das hört jetzt auf oder so, sondern wir können ja eh immer nur genau so viele Menschen versorgen, wie wir eben, wie im Rahmen unserer Möglichkeiten sind, ganz strukturell da als Unternehmen eben. Und wir konnten eben vor 5 Jahren weniger Menschen versorgen, wie wir jetzt vor ein paar Wochen noch hätten machen können oder so. Also diese Zahl ist abstrakt sozusagen. Und das über einen Zeitraum X nicht zu können, dafür gibt es viele Gründe. Ich glaube, die sind nicht nur einseitig. Also deswegen genau, also die Tatsache jetzt an diesem Punkt, Familien absagen zu müssen und zu sagen, wir können gerade nicht aufnehmen, aus den und den Gründen, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber quasi den Unmut darüber, gerade an der Situation zu sein, an dem Punkt zu sein, das für einen Moment lang nicht mehr so weitermachen zu können, das finde ich relativ natürlich eigentlich. Und ich sehe dafür, mir fällt es schwer, dafür Gründe ausschließlich auf Seiten von Ämtern oder langsam wallenden Mühlen zu sehen. Also ich glaube, womit ich mich zum Beispiel anfreunden könnte, wäre ein richtig ehrliches Darstellen der Situation. Und das halt auf allen möglichen Ebenen, auf Ebenen der langsam wallenden Mühlen, auf Ebenen von Ämtern, die vielleicht schwierige Zahlungsmodalitäten haben. Aber ich glaube auch zum Beispiel, wäre uns ein Engpass wie im Dezember vielleicht nicht passiert, hätten wir ein übelst krasses Forderungsmanagementsystem, ne, was noch krasser ist und was noch mehr hinterher ist, alles sofort einzutreiben. Ne, also das sind auch Themen, die jetzt vielleicht, die wir strukturell gar nicht so haben oder vielleicht gar nicht haben wollen, wo aber Gründe dann immer nicht, glaube ich, nur hundertprozentig auf einer Seite liegen. Ja, von daher, ich glaube, so ein offener Brief oder so ein Darstellen der Situation finde ich total gut, aber ich glaube, so ein Buchschreiben gegen die Ämter, damit kann ich mich nicht so gut identifizieren.
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Herr Friedrich nicht unbedingt einen Wutbrief schreiben wollte. Ich finde das schwierig, wahrscheinlich das zu fassen, was die Probleme sind, die von Seiten der Ämter gemacht werden, weil ich habe auch tatsächlich mit Martina vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass es ja auch diese, ich sag mal, Arbeitsgruppen von den Ämtern gibt, die darüber entscheiden, was überhaupt ein Bedarf ist und so weiter. Und im Endeffekt, jetzt mal ganz blöde gesagt, wir hätten uns auch früher darum kümmern müssen, dass wir in diese Gruppen irgendwie reinkommen. Andere Frage ist, inwieweit ist es möglich und so weiter. Ist aber nicht ganz mein Punkt, worauf ich hinaus möchte, sondern das kannst du machen, wie du willst, wenn wir als Unternehmen das Gefühl haben, wir müssen das platzieren, einfach als Thema, jetzt nicht unbedingt detailliert, klar. Ich finde es aber wichtig, es hat mir auch gefehlt in den letzten Besprechungen dieses Thema betreffend. Es ist ein Prozess. Wir haben ein sehr, sehr großes Ziel gesetzt, dass wir deutschlandweit versorgen wollen und flächendeckend. Und es ist ein Riesenziel und ein Weg dahin ist ein Prozess. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr Prozesse irgendwo etabliert habt. Ein Prozess ist etwas, was halt nie geradeaus läuft. Es gibt immer Stops, Rückschritte, es gibt Veränderungen und so weiter. Und ich sehe eigentlich 26 nicht als, oh mein Gott, es ist so furchtbar und wir machen jetzt hier einen Fehler und so weiter, sondern es ist ein ganz normaler Prozess, wo wir uns entschieden haben, eine kurze Pause einzulegen, auch nicht überall, nicht in dem ganzen Unternehmen, sondern punktuell, wo es halt gar nicht gerade geht. Es gibt Standorte, die sich weiterentwickeln können, weil sie halt eben ihre Kapazitätsgrenze nicht erreicht haben. Und da ist es normal zu sagen, wir machen jetzt gerade einen anderen Schritt, wo wir uns mit anderen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel Netzwerkarbeit, wie zum Beispiel sich stabilisieren in dem, in der Position, wo wir uns jetzt gerade befinden, zu gucken, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln kann. Es ist nicht unbedingt unser alltägliches Geschäft, deswegen, ich glaube, dass die Problematik, dass wir einfach nicht das sehen, was jetzt die drei Finanzleute sehen, die das Ganze eigentlich hochgeholt haben, gesagt haben, halt stopp, ansonsten haben wir halt ein Riesenproblem, weil ansonsten gibt es dieses Prozess, können wir dann nirgendwo etablieren, weil es uns einfach gar nicht mehr gibt. Und deswegen wäre ich sehr glücklich, wenn das mit aufgenommen wäre, dass es natürlich Gründe dafür gibt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und wir hätten auch selber für früher reagieren können. Die Ämter sind nicht immer nett und berechnen nicht ordentlich die Preise. Aber im Endeffekt, es ist nichts Wildes und wir versuchen alles, damit die Familien weiterhin betreut werden. Und wir geben unser Möglichstes an verschiedensten Stellen. Aber ab 27 geht es dann hoffentlich ordentlich weiter. Das wäre so meine Vorgehensweise oder mein Wunsch. Ist es so schwerwiegend oder warten wir, dass noch jemand was sagt?
Ich finde es gut, Natter auch. Also ich mag auch das Bild von einem Prozess mit, ja, mit einem Weg irgendwie, der auch mal langsamer verlaufen kann oder Kurven hat. Ich würde da gerne noch was ergänzen. Kleine Visualisierung, und zwar von nicht nur der Vision, alle Familien zu versorgen, sondern auch genauso den Visionen, beste Arbeitgeberin im sozialen Bereich in Deutschland zu sein oder auch anderen Visionen, die alle als Wege verlaufen. Und ich glaube, auf dem einen oder anderen Pfad davon haben wir auch schon das ein oder andere Mal Kurven oder Bremsen eingelegt oder Stops. Und vielleicht ist ja 26 dafür da, eben gerade einen anderen Weg mal wieder weiter voranzutreiben, sich in einer Vision der besten Arbeitgeberin einfach gerade mehr widmen zu können. Und dafür muss eben vielleicht in einer der anderen Wege sich dann leicht verlagern. Also vielleicht ist es einfach ein Zusammenspiel von diesen einzelnen vielen Visionen. Ja. Martina.
Ich bin zwar nur Gast, aber wenn ich da bin, dann kommt von mir auch ein kleiner Beitrag.
Unbedingt.
Ich sehe es genauso wie Lukas und wie Nata. Ich sehe es scheiße von den Ämtern und ich sehe es auch als Mutter einer behinderten Tochter scheiße, so von den Ämtern behandelt zu werden. Also nicht nur ihr, sondern auch wir Eltern haben ja eigentlich das Anrecht auf mehr Unterstützung und werden behandelt wie für mich, wie die letzten Menschen, weil wir sind ja dann letztendlich doch nur eine Minderheit, wir von, wenn man jetzt vor allen Dingen von beeinträchtigten Kindern ausgeht. Und da ist für mich definitiv, was Friedrich sagt, dass die Kritik an den Ämtern walten soll, definitiv auch im Hinblick nicht nur auf Special Sitter, sondern auch im Hinblick, dass wir wissen, dass unsere Familien eben genauso diese Probleme haben, bei den Ämtern überhaupt Genehmigungen rauszuholen, die ihnen aber eigentlich zustehen würden. Und es gehört für mich vielleicht auch mit rein, aber jetzt zum Punkt Stopp. Ich finde es erstens nach wie vor Hammer toll, aber für mich als Person oder wie wir jetzt am Freitag gesehen haben, an dem Nachmittag, wo Standorte teilhaben müssen, ich sehe halt auch die Chance für die Standorte wieder. Also es gibt ja einige Standorte, die sind unheimlich breit für die Familien aufgestellt, was wir ja sein wollen. Also wir wollen ja eigentlich für die Familien vollumfänglich unterstützen. Das heißt in allen Lebenslagen und das heißt für mich nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause oder in der Freizeit oder im Urlaub oder wo auch immer. Und vielleicht sollen wir dieses 2026 als Chance ansehen, unsere Standorte, wo doch einige sehr einlastig oder vielleicht dreilastig, vielleicht in ein oder drei Bereichen nur unterwegs sind, dass die einfach das Verständnis bekommen und es dauert unheimlich lang, sich mehrere Bereiche nur für die Familien, ob jetzt Verhinderungspflege, Entlastung oder eben Freizeitelternassistenz, das dauert ja alles, das zu beantragen und auch genehmigt zu bekommen, aber dass die Chance da drinnen liegt, wenn sie sich wieder breiter aufstellen, sind automatisch unsere Finanzen in jeglichen Lagen besser, weil das eine das andere auch besser abfängt und unsere Familien haben wieder viel, viel mehr. Und mir geht's halt immer um unsere Familien draußen. Die freuen sich, wenn es jetzt nicht nur Schulbegleitung gibt, sondern eben auch die Urlaubsfahrt mitbegleitet wird oder eben, wenn ich selbst krank bin und ins Krankenhaus muss, dass ich dann weiß, im Standort XY gibt's nicht nur die Schulbegleitung für mein Kind, sondern es gibt auch wieder einen Sitter, dass ich ins Krankenhaus gehen kann und mein Kind wird trotzdem auch von Special Sitter zu Hause versorgt. Und das ist halt genau die Chance, die ich sehe, wenn wir jetzt diesen Stopp einlegen, dass die Standorte vielleicht die Zeit haben, sich Gedanken für andere Bereiche zu öffnen, machen können.
Also wenn ihr noch unbedingt weiter über das Unternehmerische diskutieren, also das nochmal bestätigen wollt, auch fein. War nicht Teil meines Antrags hier, muss ich ganz klar sagen. Ich spreche hier über Kommunikation, ich spreche über Marketing auch und ich spreche über eine klare Haltung und Positionierung, die wir einnehmen können. Ich lese einen mini kleinen Satz aus unserer Vision vor. Unseren Einfluss nutzen wir stets im Interesse der Menschen mit Unterstützungsbedarf. Und unsere Website ist viel besucht und wir haben einen Einfluss. Wie auch immer der genau ist, der ist im Moment noch ganz klein, aber das sollten wir von Anfang an machen. Und wie ich persönlich das empfinde, das nächste Jahr ist völlig Latte jetzt für diesen Teil. Mir ist wichtig, das einmal klar nach außen zu tragen, dass Finanzen auch bezüglich Qualität und auch bezüglich bester Arbeitgeberin sein, waren in unseren 10 Jahren Existenz immer die größte Bremse. Wir haben in allen Punkten hat die schlechte Struktur und dieses fein überprüfen, bevor wir jemals irgendwas auszahlen und was auch immer alles für komische Praktiken existieren, das war eine Bremse bezüglich all dieser Themen, die wir hier ansprechen. Wir konnten unsere Qualität nicht verbessern, weil wir kein Geld dafür haben, um Leute dafür einzustellen, die sich um die Qualität kümmern. Wir können die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, weil wir ewig auf das Geld warten müssen. Wir können unsere Prozesse nicht verbessern, weil wir 80% unserer Zeit damit verbringen, Geld einzutreiben. Wir können keine Sachen programmieren, wir können nicht, weil wir uns die ganze Zeit um das Geld kümmern müssen, um zu überleben. Das betrifft alle Bereiche, die wir hier ansprechen. Die schlechten Strukturen hinter der Zahlungsart, hinter der Zahlungsweise oder was auch immer für Regeln in den Ämtern existieren. Und das sind nie die Personen, die möchte ich da alle rausnehmen. Natürlich gibt es nette und nicht so nette, aber die können auch nichts dafür. Die kriegen auch Druck, dass sie diese Sachen nicht bewilligen sollen, dass kein Geld mehr da ist und was auch immer. Darum geht es mir auch nicht. Die Ämter sind nicht böse, die sind nicht blöd, die sind nicht unfreundlich, also auch uninteressant. Aber es gibt eine schlechte Struktur in dieser Branche, die dafür sorgt, dass wir die Versorgung nicht aufrechterhalten können oder nicht vergrößern können, dass wir Familien nicht unterstützen können, obwohl alle anderen Sachen da sind. Und das möchte ich sehr klar als scharfe Kritik an diesem System äußern. Wir haben 1000 Ideen gehabt, um unsere Qualität und die Arbeitsbedingungen und die Prozesse und die Automatisierung zu verbessern. All diese Dinge können wir auch vor allem nicht angehen, weil wir uns die ganze Zeit um jeden Cent kümmern müssen, den wir irgendwie reinholen, um weitermachen zu können. Das war schon immer die größte Bremse und das möchte ich klar mit einem Statement zeigen.
Ich weiß gar nicht, ob ich noch was ergänzen will. Vielleicht, was ich ganz interessant finde, also ich habe so ein bisschen rausgehört, ihr wollt es natürlich auch nicht zu pauschal haben und wir haben genug eigene Themen, die wir bearbeiten können. Das stimmt. Zeitgleich kann man, glaube ich, bei einigen unserer Themen, die wir auf unsere Schultern legen, durchaus, wenn man sie zu Ende denkt, bemerken, dass sie die Folge eines systemischen Problems sind, ja, die wir dann bearbeiten und uns als kaufmännische Tätigkeit auf die Fahne schreiben müssen, weil wir aber in diesen Umständen sind. Und vielleicht sind die Umstände das Problem. Wir hatten heute hatte ich das Rekapitulationsgespräch zur Verhandlung gestern, die war sauhart und super scheiße. Also die Kollegen haben es super gemacht, aber es kam nichts mehr rum für uns so richtig, wie wir uns gewünscht hatten. Und das habe ich jetzt schon in mehreren Verhandlungen erlebt, zum Beispiel, dass wir, es ist politisch gerade so, dass Haushaltssituationen sind angespannt und wir erleben es, dass Realitäten aberkannt werden. Krankheitszeiten werden einfach gesagt, nein, machen wir nicht. Es gibt so viele Realitäten, die wir in diesen Kostenaufstellungen, die wir tatsächlich haben, die wir erleben, die uns Geld kosten, als alles Realitäten sind, die einfach aberkannt werden. Da wird einfach, werden die Augen zugemacht, weil offensichtlich Gelder nicht da sind. Und wir sind damit nicht allein. Wir sind mit diesen wirtschaftlichen Herausforderungen gerade in unserem Bereich, das ist mal ganz, ganz wichtig, so viel wir auch selbst uns hier an Verbesserungspotenzial zuschreiben müssen und dürfen, sind wir nicht allein. Von all diesen, ich habe jetzt 4 Verhandlungen gehabt, und in denen das zur Sprache kam, wo die Kolleginnen auf der anderen Seite unsere Realitäten teilweise, allein es geht bei Krankheit los, da gibt es noch 1000 andere Sachen, die einfach Wahrheit sind, die einfach sagen, nein, geht nicht, machen wir nicht, haben wir anders beschlossen, geht nicht. Und dann hintenrum hast du immer erfahren, dass extrem viele andere Träger ja auch mit diesen Wahrheiten, die wir haben, leben, aber die Wahrheiten des Systems quasi akzeptieren müssen und deswegen alle in Schiedsverfahren sind. Es gibt so viele Schiedsgerichte in all diesen Kreisen explodieren, die haben Wartezeiten von 12, 15 Monaten, weil so viele Träger sagen, mit den Bedingungen, zu denen wir hier arbeiten sollen, können wir das nicht aufrechterhalten. Wir können diese Familien nicht versorgen. Schaffen wir nicht. Es geht nicht. Es ist wirtschaftlich absolut untragbar. Wir müssen ja die Schiedsstelle anfragen, weil das System quasi hier scheitert. Wir kriegen keine Verhandlungen mehr auf die Reihe. Genau. Ich weiß nicht, wie explizit man da werden muss, wie konkret man werden darf, was vielleicht auch überfordernd ist, aber das will ich nur nochmal kurz mitgeben. Wir haben genug Potenzial auf unserer Seite, aber wir arbeiten auch durchaus in einem System, was es uns nicht leicht macht. Und wir sind damit nicht der einzige Träger, der damit Probleme hat, sondern es sind viele, viele, viele mehr. Und das ist am Ende alles auch politischer Wille, den wir vielleicht ein Stück weit mit beeinflussen können. Aber wenn wir gar nichts sagen, dann auf jeden Fall nicht.
Jo. Also grundsätzlich Statement ja. Wie genau, werde ich dann was vorschlagen. Einen Text, den werde ich natürlich auch dem Deutschland-Team geben. Und ich halte es für schwierig, das hinzukriegen, dass jetzt alle damit einverstanden sind. Weil so einen längeren Text zu schreiben, mit dem sich wirklich alle identifizieren können, wird sowieso schwer. Also wie wir das dann sozusagen tatsächlich online stellen, müssen wir dann noch überlegen. Weiß ich jetzt noch nicht. Sonst müsst ihr gar einfach nur schreiben, manche Sachen sind manchmal doof. Damit können vielleicht alle leben dann.
Ja, ich glaube, dass wir da schon einen guten Weg finden. Ich fände es cool, wenn der Bogen sozusagen im Text einfach groß genug ist, um alles ein bisschen mitzudenken, alles ein bisschen mit abzuklappern. Ich glaube, ja. Es gibt durchaus Träger, die vielen Familien immer noch Ja sagen können und überhaupt kein Problem haben beim Wirtschaften, weil sie das halt auf dem Rücken ihrer Mitarbeitenden austragen zum Beispiel. Aber wenn man sich so hohe Ziele setzt, wenn man sich solche Themen auf die Fahne schreibt und denen gleichzeitig gerecht werden will, dann muss die politische Situation, Haushaltssituation da eben mitspielen. Und wenn es nicht mehr macht, dann muss man aber auch sagen, wir wollen gerne unsere Mitarbeiter gut bezahlen und halt. Und deswegen geht es halt nicht alles auf einmal.
Ja.
Aber ja, gebe ich auch Theo völlig recht, was das systemisch angeht. Ja, wahrscheinlich.
Ja, das haben wir eigentlich selten geteilt, aber seit Sebastian und ich gestartet sind, würde ich sagen, dass wir wenigstens 5-mal im Jahr zusammengesessen haben und gesagt haben, boah, ey, dass das mit den Finanzen so schwierig ist, ist wirklich mit Abstand der größte Flaschenhals. Alles andere funktioniert. Und natürlich hört es sich eine völlig logisch allgemeine Aussage an, aber es ist ja sogar nur vor allem so die Zahlungsgeschwindigkeit, die das alles so, so schwierig macht. Ja. Gut, ich formuliere euch was und dann uns allen, meine ich, und dann dürfen wir da harte Kritik dran üben, um dann harte Kritik auf unserer Website zu üben. Noch eine Info, es soll ja auch ein Infoformat sein, die alle wissen sollten. Im öffentlichen Teil. Irgendwas von euch noch? Nö. In der Verwaltung teilen wir unsere Infos ja auch im Deutschland-Team, das wir immer dienstags haben. Deswegen kommt hier nicht immer noch was Neues dazu. Aber vielleicht können wir ab und zu drüber nachdenken, ob was für die Öffentlichkeit interessant sein könnte. Einfach Info teilen. Das machen wir nächstes Mal. Und jetzt sagen wir tschüss.
Tschüss.
Martina winkt einfach nur. Martina ist ein Podcast, kein Video.
Sorry.